Ja, Mann, hier ist Oliver Carter und hier ist ein kleiner Shoutout für den Podcast Catch Club.
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Sports Entertainment, der vielleicht letzten bzw. vorletzten Ausgabe. Warum das so ist, das werden wir euch gleich erzählen. Wir, das bin ich, der Marcel, und mein wertgeschätzter Freund, der Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Ja, ich hab's eben schon angeteasert. Wir haben uns entschlossen, dieses Format im Grunde genommen einzustellen, war ja jetzt schon in letzter Zeit nicht mehr allzu viel hier los. Das liegt einfach daran, dass diese Ankündigung mit Mania in Saudi-Arabien uns so ein bisschen komplett den Stecker gezogen hat. Schon, dass der Royal Rumble nach Saudi-Arabien verlegt wurde, stört mich schon persönlich sehr, weil der Royal Rumble eine meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen ist.
Geht mir genauso. Und ich weiß nicht, das wird der erste Rumble seit locker 20 Jahren sein, den ich nicht gucken werde.
Ja, beziehungsweise halt nicht so, wie man ihn gucken würde, wenn man ihn im Podcast bespricht. Und wir müssen, glaube ich, nicht großartig darauf eingehen, warum Saudi-Arabien schwierig ist. Ich meine, es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel, bei dem du eine halbe Stunde scrollen kannst, was in diesem Land einfach zum Thema Menschenrechte so vonstatten geht. Ne, Frauen müssen verschleiert sein. Ihr kennt alle diese Ganzkörperkondome, die weiblichen AthletInnen tragen müssen. Homosexualität ist verboten, steht unter Strafe. Und so weiter und so fort. So, vielleicht verlinken wir euch einfach den Wikipedia-Artikel, wenn ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, warum das fragwürdig ist. Und ja, uns hat das Ganze so ein bisschen in den Stecker gezogen, dass wir gesagt haben, hey, wir besprechen jetzt hier noch Crown Jewel in Perth, bei den Perverts in Australien. Und wahrscheinlich werden wir noch eine Folge machen zum Retirement von John Cena. Und dann das Format halt einstellen bis auf Weiteres. Ob sie es irgendwann wiederholen, keine Ahnung. Aber ist halt schade, dass einem diese Company ist halt, nachdem man eigentlich wieder Bock drauf hatte, da so den, die Laune drauf verdirbt.
Jo, das ist richtig.
Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, du hast alles gesagt. Also unsere letzte Ausgabe war ja zum SummerSlam und da waren wir ja schon so wunderbar gelaunt, ne, mit Brock Lesnar und was da alles los war. Und und das ist jetzt der endgültige Punkt, wo wir sagen, haben wir keine Lust mehr drauf. Und deshalb.
Also gucken wir jetzt wahrscheinlich
wir doch
weiter.
Heute mal drüber. Ja.
Ne? Also ich.
Hat sich auch tatsächlich, also Crown Jewel war jetzt auch die erste Show, die ich seit SummerSlam wieder komplett gesehen habe. Oder überhaupt gesehen habe. Weil NXT hat mich auch komplett verloren, aber da kommen wir einer anderen Ausgabe in dieser Woche zu.
Tun wir?
Genau.
Tun wir das?
Bei TNA.
Ah, ja, stimmt. Daran hatte ich gerade nicht gedacht. Irgendwas wollte ich auch gerade noch erwähnen, aber ich hab's vergessen.
Es tut mir leid.
Weiß gerade echt nicht. Achso, wir können noch eine Sache, die so ein bisschen AEW-related ist, die TKO anscheinend eingeführt hat.
Stimmt.
Andrade ist ja bei AEW zurückgekehrt, nachdem er rausgeschmissen wurde aufgrund seines, wie war das? Wellness-Policy-Missbrauchs oder
genau.
Wie auch immer? Also er hat auf jeden Fall gegen die Wellness-Policy verstoßen und ist deshalb rausgeflogen. Und anscheinend hat TKO in die Verträge nicht nur diese standardmäßige 90-Tage-Klausel mit integriert, sondern dass, wenn du aus diesem Grund, aufgrund der Wellness-Policy und Verstößen dagegen rausgeschmissen wirst, dass du ein Jahr lang eine Non-Compete-Klausel hast für die.
Ja, also nicht nur aufgrund von Wellness-Policy, sondern wenn die aus irgendwelchen Gründen ne, die natürlich vor allem in Amerika, weil Arbeitsrechte sich auch aus dem Arsch gezogen werden können, wenn der Vertrag geforst kaputt gemacht wird oder so, können die das um ein Jahr verlängern und werden es auch tun und vor allem so, was man hört, in der Regel auch ohne Bezahlung.
Sind wir mal ehrlich, ne, ob ich jetzt Andrade bei AEW haben will oder nicht, spielt da an der Stelle erstmal keine Rolle.
Nee.
Oder nicht, was ich als von ihm als Wrestler und Co. halte, sondern das ist halt einfach in meinen Augen ein No-Go, weil damit kannst du halt das, sein komplettes Leben und seine Karriere zerstören.
Ja, das Problem ist ja, der ist ja nach seinem WWE aus, war der schon 2-3 Mal in Mexiko und kaum ist er bei AEW, fängt sie an zu jucken.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass dagegen geklagt wird, weil das kann nicht rechtens sein. Also ne, eine 90-Tage-Non-Compete-Klausel finde ich auch schon scheiße. So, mach einen Monat raus oder so, das kann ich noch nachvollziehen. Dass du halt nicht von heute auf morgen dann plötzlich woanders auftauchst. Okay, verstehe ich alles. Aber ein Jahr lang ist halt, das ist halt nicht okay in meiner Meinung.
Nein, das geht nicht.
Ne, so viele WrestlerInnen haben ja irgendwie so ein zweites Standbein. Oder zumindest Sachen so im Hintergrund laufen, wo sie so ein bisschen irgendwie noch mit Geld verdienen können. So, zum Beispiel Fitnesscoaches und so weiter. Sowas kannst du relativ easy machen. Aber wenn du sowas nicht hast, dann ist das ganz schnell ganz schwierig. Aber ja. Ja, aber und auch das ist dann halt einfach so eine Praktik, die mich mit dem Kopf schütteln lässt und Fragen zurücklässt, was die Fett angeht.
Jo.
Gut. Apropos Fett. Die Show in Perth. Eine Show, die endlich mal wieder richtig schön überzeugt hatte, in meinen Augen. Ging ja los mit einem Australian Street Fight. Bronson Reed besiegt Roman Reigns nach 21 Minuten und 5 Sekunden. Dieter, beginne bitte.
Das hat großen Spaß gemacht. Also, das Match geht für die restliche Card ein Wort overdelivered. Ich muss bei dem Match sagen, halt, es war ein Street Fight. Und WWE Street Fight heißt halt in der Regel, ja, wir sind halt quasi um den Ring und im Ring und vielleicht mal eine Minute bei den Zuschauern, das war's aber. Und ja, Australian Street Fight, weil wir waren in Australien, Bronson Reed ist Australier. Genau, ne, das ging halt gut los. Direkt zu Beginn ging's in die Zuschauer rein. Und Reigns war am Drücker, hat dann angefangen, während er Reed bearbeitet hat, kurz das Mikro zu nehmen, meinte, Leute, hier, acknowledge me und Und dann ja, gab's Candlesticks, Treppen, Stühle, Stoppschilder, alles und ja, dann wollte Roman Reigns gegen Reed einen Spear im Ring ansetzen. Und dann ist Reed aber aus dem Ring raus. Und war draußen. Dann hat sich Reigns gesagt, alles klar, dann gibt's halt einen Spear in die Ringabsperrung. Hat gerade Anlauf genommen. Und dann kam, und das muss ich sagen, das kann Breaker richtig gut und das liegt auch ein bisschen an der Production der WWE. Dieses Timing, wie er aus den Zuschauern rausspringt in den Innenraum und aus dem Sprung eigentlich direkt losläuft und Reigns mit dem Spear abfängt. Das sah halt richtig gut aus. Das hat halt wirklich Spaß, also das war eine richtig gute Aktion, das gefiel mir echt gut. Und dann ging's halt so, dann wurde Reigns durch den Tisch gehoben von den beiden, von Reed und Breaker, dann kamen die Usos, haben Reigns geholfen, dann gab's was gegen Reed und Breaker, Double Splash, Superkick, 1D, ja genau, 1D alles. Und ja, das ging hin und her. Und dann sollte es einen Death Rally Driver geben von Reed gegen Reigns durch den Tisch. Und ja, Jay wollte Reigns helfen, aber dann hat Jay Rome mit dem Spear durch den Tisch getroffen und das Ganze wurde dann mit einem Tsunami von Reed gekrönt und dann hat Reed das Match gegen Reigns gewonnen. Ja, also das war so, was so passierte. Es ging 21 Minuten, 3-4 Minuten kürzer wäre okay gewesen, aber ich fand es hier nicht so schlimm von der Zeit, muss ich sagen, überraschenderweise. Und ich muss sagen, ich war über die ganze Show komplett gespoilert, was die Ergebnisse anging. Und trotzdem hatte ich mit der Show relativ, also in der Regel meinen Spaß. So an in größtenteils. Und deswegen fand ich gut. Und ja, was hast du denn, Marcel?
Also grundsätzlich war es ein guter Streetfight.
Genau.
Typisch für die WWE halt, dass es halt da einfach die Brutalität fehlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich halt wirklich einen Streetfight sehe. Es hat sich eher nach Relax Rules angefühlt.
Ja.
So, also jedes Standardmatch bei GCW ist brutaler als das. So, selbst wenn keine Waffen eingesetzt werden. So, in der Form. Also, da hätte man mehr draus machen können, hat es nicht gemacht, weil WWE halt, kann man nicht ändern. So, wir müssen es hinnehmen, wie es ist. Ja, und wenn ich halt sehe, dass es bei Cage Match eine 6-4er-Bewertung hat, 3,5 Sterne von Meltzer bekommen, das ist fair. Das ist, da kann sich niemand beschweren. Für Bronson Reed ist natürlich geil, dass er jetzt durch einen Sieg gegen Teilzeit-Roman aufschreiben kann. Haben auch nicht so viele. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht, gerade durch diese Uso-Sache, die sich mal wieder in den Flicken haben. Hatten wir das nicht erst gestern, aber naja, gut. Diesmal turnt der andere statt Jay oder so, keine Ahnung. Wir werden sehen. Und ich würde sagen, da machen wir auch direkt weiter. Eins noch. Ich fand's zu lang. Das Match wäre besser gewesen, wenn es nochmal 4-5 Minuten vielleicht sogar kompakter gewesen wäre.
Ja, genau. Also habe ich ja auch gesagt, also 4-5 Minuten kürzer wäre okay. Also wäre super gewesen. Aber ich habe hier die Länge nicht so mega krass gespürt wie bei einem anderen Match auf der Card. Und genau, aber es gab schon schlechtere Matches.
Gerade Follow mit Roman Reigns, ne?
Richtig.
Muss man sich immer wieder vor Augen führen. Mit wem es selten schlechte Matches gibt, ist die gute Stephanie Vaquer, die amtierende WWE Women's Champion ist, wenn ich mich nicht irre.
World Women.
Ah, World Women's und WWE Women's Champion, so rum ist es.
Genau.
Ganz komische Bezeichnungen.
Women's World Champion, genau.
Die gegen Tiffany Stratton um die WWE Women's Crown Jewel Championship Title Dingens. Dieser Titel ist einfach so viel zu groß. ging nur 10 Minuten leider. War an sich aber ein cooles Match in meinen Augen, so ein nettes Hin und Her. Allerdings kam für mich persönlich nicht so richtig Spannung auf. Was in erster Linie daran lag, dass es sich so ein bisschen nach Abwechseln angefühlt hat. Also, ach, jetzt bin ich dran mit einem Move und jetzt bist du dran und jetzt bin wieder ich. So dieses richtige, ja, dieser Flow hat nicht ganz so gestimmt in meinen Augen. Ansonsten, wie gesagt, aber trotzdem ein cooles Match, haben die beiden sehr gut gemacht. Gerade wenn man überlegt, dass Tiffany Stratton einfach noch eine komplette Anfängerin ist. So, also, ne, die ist jetzt seit 3 Jahren erst aktiv. So, das musst du dir mal reinziehen. Das ist auf jeden Fall dafür schon sehr gut, was die junge Dame da abliefert. Die ist 99er Baujahr. Ach du Scheiße. Also, wenn die sich so weiterentwickelt, dann ist sie in ein paar Jahren auf jeden Fall wirklich, wirklich Spitzentalent. Kann ich mir zwar nicht sehr, sehr gut vorstellen. Dida, was sagst du denn?
Du sagst zu kurz. Ich fand es von der Zeit genau richtig, weil du bei dem Match genau gesagt, du sagtest ja, Tiffy ist 3 Jahre aktiv. Sie hat jetzt 151 Matches insgesamt. Und
was in 3 Jahren eine echt gute Zahl ist, tatsächlich.
Ja. Und Auf jeden Fall ist es so, dass du halt schon gemerkt hast, dass da noch Kanten und Ecken sind. Deswegen fand ich die 10 Minuten passend. Weil alles andere, dann hätten wir das... Also, ich will sie jetzt nicht damit vergleichen, weil sie ist deutlich besser als die Person, die ich vergleichen will. Aber das ist das, was wir damals auch jetzt hier immer bei Jade Cargill gesagt haben.
Ja, nur dass Jade Cargill sich einfach in der kompletten Zeit keinen Millimeter weiterentwickelt hat.
Nee, ist richtig. Tiffany Stratton hat sich natürlich komplett weiterentwickelt. In der Zeit, aber du merkst ja trotzdem, dass sie dann noch wen, dass sie da schon richtig noch immer an die Hand werden muss, genommen werden muss und dass so eine, dass dann die 10 Minuten schon passend waren bei dem Match und das mit dem fehlenden Flow stimme ich dir halt auch zu. Ich kann mir vorstellen, wird es das Match nochmal in einem Jahr geben, dann wird es safe besser sein.
Vermutlich.
Ne, aber. Genau.
Ich würde sagen, wir machen noch direkt weiter mit dem, meiner Ansicht nach, Match of the Night, und zwar mit Abstand.
Gehe ich mit.
Dieses Match hatte eigentlich kein Recht, so gut zu sein, so wie es am Ende war. Wir sprechen von John Cena gegen AJ Styles auf seiner Abschiedstournee quasi. Wollte er nochmal gegen AJ Styles antreten, die auch eine längere Rivalität schon hatten bei der WWE. Und deshalb hat AJ Styles die Herausforderung dankend angenommen, hat sich gefreut. Und, ey, keine Ahnung warum, aber die haben einen Banger abgeliefert. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass sie sowas abliefern. Cena auch mit einer schönen Sister Abigail, worauf die Crowd richtig schön reagiert hat mit diesen Butterflies, also den Handylichtern. Das war echt cool. Auch generell die Crowd, wie sie plötzlich alle in Gelb waren. Das hat mich fast erinnert an so eine Fußball-Auswärtsfahrt, wenn irgendwie die Fans den ausruft, alle in Farbe XY zum Spiel nach, so und so. Der eine oder andere Fußballfan hat es vielleicht schon mitbekommen, dass es manchmal solche Aktionen gibt. Ich fand es richtig, richtig, richtig cool. Dazu dann diese Sister Abigail, bringt auch einen Chokeslam in Anlehnung an Kane. War, glaube ich, der Chokeslam von Kane und nicht der von vom Undertaker.
Nee, es war der vom Undertaker.
Ja?
Ja, weil der jetzt das quasi aus dem Sitzen, aus dem Liegen rausgemacht hat.
Okay.
Und das hat Kane nie gemacht. Das war mal dieses Taker-Ding mit diesem Aufrichten und dann greifen und dann hinstellen.
Okay, dann habe ich das in dem Moment verwechselt.
Alles gut.
Passiert. Will auch ein 619 zeigen. So, das waren so coole Momente, die nicht hätten sein müssen, aber die man gerade so auf so einer Retirement-Tour einfach, finde ich, für anbringen kann. Cena hat ja auch eine lange Fehde mit dem Undertaker damals gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder?
Ja, also...
Wir sind auf jeden Fall ein paar Mal schon aufeinander getroffen.
Genau, und es gab ja auch dieses WrestleMania-Match damals, sag ich mal. Match in Anführungsstrichen.
Ah, das war dieses Cinematic-Match, was die da oben hatten, ne?
Nee, das war mit Styles, was du meinst. Nee, das war dieses, ich tritt gegen ihn an, aber er kam nicht und dann kam der Taker, hat ihm einen Tombstone gegeben und dann war das Match vorbei. Also war eher ein Segment als ein Match.
Ja, ist mit dem Undertaker vielleicht ab einem gewissen Punkt in seiner Karriere vielleicht sogar auch besser gewesen. Dieses Match, diese 27 Minuten, ja, hast du die Zeit nicht gemerkt? Und B, das hatte kein Recht, nicht nur so gut zu sein, sondern auch so eine Dramatik aufzubauen, wo ich mir denke, Digga, warum? Aber es hat trotzdem irgendwie gepasst, finde ich. Wie siehst du das denn?
Ich hatte auch großen Spaß mit dem Match, definitiv auch Match of the Night. Ich fand es ein Mühe zu lang tatsächlich. Es war halt einfach Best of the Match. Wir nehmen quasi die Menschen aus unseren Karrieren, Vergangenheiten und zollen ihnen Tribut. Und das Ding ist, richtig gut. Es wäre noch besser gewesen, wenn es das erste Mal gewesen wäre in dem Match, dass das gemacht worden ist. Aber Cena hat das schon bei dem Match mit Sami Zayn gemacht. Und beim Match mit ich glaube, bei Lesnar glaube ich auch, genau. Und deswegen, also das wäre noch cooler gewesen, wenn es das erste Mal wäre. Aber was die da alles gemacht haben, Styles mit dem Fade to Black gegen Cena, also der Move von Frankie Kazarian, und du hast ja gesagt, Sister Abigail, also was es da nicht alles gab, und das war dann gegenseitig Styles Clash, Attitude Adjustment, Awards of Jericho, und also das war richtig gut, das hat Spaß gemacht, es war halt Moves, the Match. Und ich bin aber auch ehrlich, das Match hatte keine Story, braucht es nicht. Und deswegen hast du, so wie sie es gemacht haben, das Beste aus dem Match gemacht. Und das hat halt, du, das war halt großer, großer Spaß. Und ich habe es passend an einer anderen Stelle gehört. Ja, das Match war so das war halt nicht, das war halt natürlich kein WWE-Match. Kein klassisches WWE-Match natürlich. Also das war so un-WWE-ig, wie es sein kann bei Cena und Styles.
Ja, vor allem Cena ist ja gefühlt nur reiner WWE-Wrestler.
Ja, eben.
Und auch von dem würde ich auch gerne, ich lese ja gerne diese Autobiografien von Wrestlern.
Mhm.
Also ich habe jetzt noch nicht so viele davon gelesen, aber so, die machen halt schon Spaß. So. Und da würde ich gerne mal einen von Cena sehen. Auch von ihm selber geschrieben, dass man so nicht irgendwie, ja, ich habe mir die Karriere von ihm vorgenommen und schreibt jetzt darüber, sondern wirklich von ihm selbst.
Ja, so Autobiografien von Wrestlern sind toll. Ich habe damals noch zu frühen Zeiten eine von Edge gelesen, die war auch gut. Aber das mal an anderer Stelle mehr. genau, Styles, was cool war, Cena hatte dann Alicia Taylor noch einen Zettel gegeben und dann wurde gesagt, hieß, dass er ein Total Nonstop Action ist. Er ist der einzig wahre Leader vom Bullet Club. Und genau, er ist halt AJ Styles und du hast schon gesehen, AJ Styles war, huch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. das war aber richtig gut, hat großen, großen Spaß gemacht. Und da haben wir alles gesagt, war toll. Und so sollte es sein, meines Erachtens. Und ja, stimmt. Was noch gab, war Cena mit dem Accolade von Rusev. Und genau, Scorpion Death Drop, Torture Rack Bomb. Also, da gab es richtig gute Sachen. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Es gab ja natürlich ein RKO. Dann mein Ziel, also gut, wenn ich im RKO verpasst habe und den hier den Hanging DDT, dann kann ich ihn auch im Punt-Kick verpassen. Und das war schon richtig, richtig gut. Und
Was sagen wir denn zum aller Wahrscheinlichkeit nach zum letzten Gegner von John Cena, der wahrscheinlich auf den Namen Gunther hören wird?
Du, ganz ehrlich, das wäre das Beste, was du machen könntest, weil das ist eine richtige Fackelübergabe.
Mhm.
Und dann hast du quasi deinen Legendenkiller für diese Generation. Es war damals Orton vor 20 Jahren und dann hättest du jetzt Gunther. Und das wäre super. Also ich fänd Gunther wäre so perfekt.
Sehe ich tatsächlich genauso. Soll wohl allen Anschein nach oder den aktuellen Berichten nehmend ein Turnier werden oder so nach dem Motto, wer kann denn John oder wird John Cena letzter Gegner und da soll er das wohl dann angeblich gewinnen.
Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin gespannt.
Ja. Wie gesagt, wir wissen alle, wie gut Cena leiden kann und so weiter kann ihn auch zum Leiden bringen.
Ja, eben. Also du, dann bring ihm auch seine Brustmuskeln nichts, wenn er den shoppt.
Im Gegenteil.
Das passt gerade, wo du Gunther sagst, muss ich kurz mal einstreuen. Hast du SmackDown gesehen?
Ja.
Okay. Ilya Dragunov ist zurück.
Stimmt, da war ich leider gespoilert. Aber deswegen habe ich unbedingt auch noch am Samstag, bevor ich dann zum Sport gegangen bin, unbedingt noch SmackDown gucken wollen.
Nee, fand ich, freut mich für ihn auch, dass sie ihm direkt den Titel geben, zeigt, dass sie ihn nicht abgeschrieben haben. Und nur was er sich bei diesem Tattoo gedacht hat, weiß ich nicht, aber naja, Wrestler und Tattoos ist eh so ein Thema für sich.
Wobei ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus, tatsächlich.
Ja, das Problem ist, ich habe das halt nicht im Video, ich hatte das nur auf so Screenshots gesehen, da sah das stellenweise super abgeblättert aus. Und ich hatte es Drew geschickt, Drew war so, ich wusste nicht, sind das so Abdrücke vom Dings oder ist das so hier so Airbrush-Tattoo? Weil so ein, zwei Fotos sah das halt so richtig abgeblättert und halt nicht gut gestochen aus.
Kann natürlich auch sein, weil die ganzen Fotos halt so ein bisschen nach dem Match
natürlich
gekommen sind.
Und genau. Nee, aber auf jeden Fall freut mich sehr für Ilya. War ja sehr lange jetzt raus und jetzt direkt wieder mit so einem Bang. Mal gucken, wo es für ihn reingeht. Und dann würde ich sagen,
Was ich bei dem Tattoo aber weird finde, ist so das erste Tattoo und dann gleich so ein Hals, so ein offensichtliches Tattoo.
Das finde ich auch krass. Definitiv.
Aber ja, Ilya ist zurück. Der yes. Zar.
The Mad Dragon.
Er ist wieder unbesiegbar.
Super, dann geht's los. Dann weiter geht's gerne.
Yes, sir. Wir sprechen vom Co-Main-Event. Die Kabuki Warriors verlieren gegen das neue Duo von Rhea Ripley und Io Sky.
Hier bei WrestlingPoint.de steht WeHo.
Ja, irgendwas im Internet hieß es wohl auch, dass das vielleicht so deren Name werden kann, soll. Weiß ich nicht, Digga. Bin ich ehrlich. Ist für mich so ein klassischer Fall von, das Match war eigentlich richtig gut, aber es hat es nicht geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Wie siehst du das denn?
Stimme ich komplett zu. Da kann ich, das hatte tatsächlich für mich so ein bisschen TV-Show-Vibes. Bei einer Raw hätte ich gesagt, perfekt. Bei einem Co-Main-Event von einem Pay-Per-View war ich so, irgendwie habe ich mit mehr gerechnet, weil ich da auch richtig Bock drauf hatte. Und die 20 Minuten, die wirkten auch irgendwie in dem Fall müh zu viel für mich, weil es irgendwie auch teilweise dann so ein bisschen vor sich hin plätscherte einfach, weil ich einfach auch nicht reinkam.
Ist nachvollziehbar. Also ich habe dem Match trotzdem 8 Punkte gegeben, weil ich mache jetzt den Sebastian Wiefers, ich bewerte jetzt auch die Matches.
Sehr schön.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man, vielleicht kann man ja auch sogar sehen, bei sich und auf dem Profil oder sowas, muss ich mal gucken, ob man das dann irgendwie sehen kann, was man wie bewertet hat. Hilft dann, glaube ich, weil ich bin ja oftmals so jemand, der dann irgendwie auch verpeilt, welche Matches waren denn eigentlich geil im letzten Jahr und welche dann drauf gestoßen werde. Ach ja, stimmt. Will Ospreay gegen Pipapo war ein Banger. Ja, stimmt, habt da recht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nur falls kann mir Sebastian bestimmt sagen, falls man das irgendwo sieht.
Bestimmt.
Also ich habe dem Match trotzdem noch 8 Punkte gegeben. Ne? So ist es nicht. Mhm. Aber irgendwie so richtig dieser... Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass wir halt davor Cena gegen Styles gesehen haben, was einen so umgehauen hat und man halt nicht damit gerechnet hat, effektiv.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum Main Event über, oder?
Hundertprozentig.
Richtig, und zwar Seth Rollins gegen Cody fucking Rhodes um die Men's Crown Jewel Championship. Auch hier wieder dieser komplett überdimensionierte Titel. Meine Fresse, Deutsch und ich heute. Ich weiß nicht. Also ich fand's gut, dass man gemerkt hat, was für ein Druck bei Seth Rollins vorliegt. Ne? Auch gerade mit dieser Geschichte rund um The Vision. Das ist so, ne, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt schon wieder gegen Cody verliere? Ich darf nicht gegen ihn verlieren. Ich habe hier Leute, die ja sich auf mich verlassen, etc. pp. Und das hast du gemerkt, finde ich. Ansonsten war das so ein typischer WWE-Main-Event. So gerade von der Dramatik her etc. Das so, genau so laufen WWE-Main-Events in der Regel ab, vor allem wenn es halt Titelmatches sind. Und da halt auch eine Story hintersteht. War, für mich war das hier allerdings zu viel. Das hätte es nicht gebraucht in der Größenordnung, sagen wir es mal so. Wie siehst du das denn? Und, und es war auch noch deutlich zu lang.
Ja, deutlich zu lang gehe ich mit. Ich fand es trotzdem gut. Es war halt ein WWE Main Event, so wie man ihn halt kennt. Was ich auch cool fand, war bei Rollins, der hatte auf seiner Hose, so Stickereien drin, sag ich mal, so Patches, die an die Gear von Dusty Rhodes erinnert haben, um einfach Cody noch ein bisschen zu nerven. Dann hat er auch mal einen Ratschlag gemacht, um einfach an Stardust zu erinnern. fand ich halt witzig. Und dann gab es einen Ref-Bump. Also vom Ref-Bump, ich muss halt sagen, was ich so komisch fand, war, er hat dann Cody in die Seile gehangen, also kopfüber. Geht selber auf die andere Seite zu den Seilen. Und man kannte es ja damals so von Shane McMahon oder von AVD, Coast-to-Coast-Springen, aber dann mit dem Dropkick. Und was macht Seth Rollins? Weil das ja auch natürlich einer seiner Moves ist, nicht so ein Coast-to-Coast-Headbutt. Hat den wahrscheinlich das allererste Mal gezeigt und hat sich dabei anscheinend auch verletzt. Aber Rollins ist Rollins. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob der sich wirklich verletzt.
Es würde mich nicht wundern, wenn am Ende
wenn das alles da ist, um Punk zu verarschen. Aber ich glaube, dafür war das Segment bei Raw mir zu deutlich.
Ja, also auch also dass sie schon so ein bisschen auf den Turn hingearbeitet haben, das hast du schon gemerkt in der Vergangenheit. Das wäre nicht mehr zu lange gelaufen, die Nummer. Aber dass man das halt jetzt so vorgezogen hat, das ist auf jeden Fall ein klares Anzeichen dafür, dass er tatsächlich verletzt ist. Auch die Berichte sind wohl diesmal wirklich so, ist jetzt keine Kleinigkeit.
Jetzt hat die Schulter halt wirklich rausgerissen anscheinend und lief halt auch mit Bandage rum und so in Australien und hatte auch einen riesen Anzug bei Raw an, damit du halt die Schlinge nicht siehst und alles.
Ja.
Aber dass er dann noch bumpt, finde ich krass. Wrestler halt.
Ja, das war wahrscheinlich dann noch einfach, weil ich gesagt habe, ey, wir müssen das hier ist das nicht glaubhaft, wenn ihr einfach nur euch von mir abwendet.
Ja.
Du wolltest ja auch diesen Schocker-Moment haben.
Natürlich. Und wie gesagt, das Entschuldigung. Aber wie gesagt, so ein Match war in Ordnung. Rollins hat diese komischen Titel, der dann nächstes Jahr nochmal ausgekämpft wird, gewonnen. Super. Ist aber jetzt verletzt und wurde von seiner Gruppierung hintergangen. Ist auch super wichtig für Breaker und Reed, dass sie es getan haben. Und mal gucken, wie es dann weitergeht.
Aber werden sehen, denke ich.
Genau. Aber abschließend muss ich sagen, diese Show hat absolut overdelivered.
Ja, also ich hab der Show eine 8 gegeben.
Ich wäre auch bei 7, ich wäre so bei 7,75 oder 7,5
tatsächlich. Ja, also tatsächlich, ich habe geguckt, mein Durchschnitt von dem einzelnen Matchbewertung wäre eine 7,4. Da aber das Positive so sehr überwogen hat, habe ich tatsächlich aufgerundet. So.
Kann ich verstehen.
Ansonsten würde ich sagen, war es das mit der heutigen Ausgabe von Sports Entertainment, einer Show, die die ein schöner Abschluss bildet, finde ich, für diesen Podcast oder beziehungsweise für dieses, ja, wie heißt es? Format. Für das Format. Wie gesagt, ob wir das in Zukunft irgendwann vielleicht wieder reanimieren oder nicht, das halten wir uns offen. Ne, nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht fängt die WWE noch irgendwann so zu rasieren, dass sie sagen, ey, wir müssen da unbedingt nochmal wieder drüber sprechen. Vielleicht sowas wie so eine Big Five oder sowas, ne? Also Mania, Rumble, wenn sie denn nicht in Saudi-Arabien stattfinden, kann man sowas vielleicht im Hinterkopf behalten, ob man es macht oder nicht. Kommt dann auch so ein bisschen auf Lust und Laune an.
So ist es.
Und damit, wie gesagt, wir bedanken uns sehr herzlich beim Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei den anderen Formaten einschlägt. Wir nehmen jetzt gleich im Anschluss noch eine Folge zu Bound for Glory auf von NXT TNA. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer euch eine wundervolle Zeit zu haben. Seid liebe Menschen, schaut Wrestling. Denn Wrestling ist toll. Macht sich gut. Macht's besser. Tschüss.
Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets